Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Apfelmittel für die Ohren. Eine kleine Warnung vorweg, für diese Folge müsst ihr entweder betrunken sein und wir empfehlen euch nicht, Alkohol zu trinken.
Sind wir betrunken?
Nein. Oder berauscht, was auch immer ihr dafür nutzt. Viele, viele Menschen nutzen dafür Kaffee oder Zucker.
Ach, so berauscht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob das hier ein Aufruf ist zum Drogenkonsumieren.
Oder ihr seid wie ich, schlaflos. Ich habe eine Nacht nicht geschlafen, da bin ich immer ganz komisch. Ich habe mir gerade gebraucht so dänische Designstühle geholt aus den 60er Jahren und ich war richtig stolz auf mich. A, was gebraucht ist, was nicht neu produziert werden muss. Und B, sehen die einfach verdammt stylisch aus.
Sind das die, die du mir letztens gezeigt hast?
Ja, und dann sind die angekommen mit der Post und ich dachte nur so, wow, jetzt kann ich mich endlich draufsetzen. Das Erste, was war, so ein bisschen so, manchmal, wenn du eine Frau bei Instagram siehst und dann in Real Life, das ist ein bisschen enttäuscht, als ich sie in Real Life gesehen habe.
Ach, war dem so?
Ganz, ganz leicht. Du machst dich so ein ganz komisches Gefühl breit und dann so, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die größte Enttäuschung, da wurde ich richtig zornig, war, als ich mich raufgesetzt habe. Die sind einfach nicht so bequem. Ich hatte so eine zornige Leiste im Rücken berührt und ich dachte mir so, ihr verdammten Stühle, ich wurde kurz richtig wütend und wollte so einen Stuhl nehmen und ihn auf dem Betonboden zerschellen lassen.
Ich habe mich auch auf einen dieser Stühle gesetzt und ich kann bestätigen, sie sind wirklich nicht bequem. Mir war das eine kleine innere Freude, weil ich erinnere mich noch, als du mir das erzählt hast. Guck mal hier, ich habe diese Stühle gefunden. Sehen die nicht super geil aus?
Die waren leider auch nicht billig.
Und ich habe die gesehen und meine so, ja, geht schon. Und ich wurde mit dir von so einem Nasenrümpfen so abgetrennt. Du hast halt keine Ahnung, was das Teil anbetrifft. Und dann, als ich gesehen habe, dass sie erstens aussehen, wie sie aussehen und zweitens unbequem waren, war mir das doch eine kleine innerliche Freude.
Und das ist mal wieder eine Lektion fürs Leben. Falls euch diese Geschichte tierisch langweilt, folgt ihr uns entweder auf Instagram und kennt das schon. Oder ihr trefft immer die richtigen Kaufentscheidungen. Du, von mir trennt sich gerade eine Affäre.
Ach, wirklich?
Ja, so ganz schleichend. Ich merke das immer an der Antwortlatenz auf WhatsApp. Das hat sie schon mal gemacht, aber dann ist sie zurückgebimst.
Wie, das heißt, sie hat sich schon mal von dir getrennt?
Ja, sie meinte schon mal, dass das für sie nicht mehr geht. Und ich so, okay, kein Problem.
Was war der Grund? Der Sex?
Der mangelnde?
Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob es der Sex war von deiner Seite?
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es war, weil ich nur eine Affäre wollte und sie hat sich eigentlich mehr gewünscht. Aber wir hatten das klar kommuniziert und geklärt. Der Sex mit ihr ist unglaublich. Also ist wirklich richtig, richtig gut.
Für beide Seiten?
Sie sagt mir, der ist richtig geil für sie.
Okay.
Also kann auch eine Story sein, kann auch sein, dass sie mir einfach damit eine Freude macht.
Naja, gut,
würde sie, by the way, also muss ich zugeben, wenn sie mir das sagt und sagt, der ist unglaublich, würde sie mir zumindest eine Freude machen. Ich würde natürlich viel lieber ihr ehrliches Feedback hören, aber eine kurzfristige Freude wird sie mir schon machen.
Ich meine, und es scheint ja so zu sein, ihr seid ja wieder zusammengekommen. Also beziehungsweise, was auch immer das dann ist. Was ist das eigentlich, wenn man nicht in der Beziehung war, sondern nur in einer Affäre? Dann trennt sich die Affäre von einem und man kommt dann wieder zusammen? Was
ist wieder auf null, weil man ja keine emotionale Verbindung hatte.
Stimmt, man war ja vorher auch nicht zusammen.
Das genau.
Das heißt, man kann es eigentlich endlos wiederholen.
Genau. Mhm. Mal gucken, ob es so kommt und ob sie sich überhaupt wieder entfernt und distanziert.
Macht das was mit dir?
Ey. Also, ich finde sie ein bisschen geiler jetzt wieder, weil sie nicht verfügbar ist.
Boah, du bist ein Widerling.
Aber sonst macht das was mit mir?
Also. Oder ja. Ist es so wie diese Stühle, die jetzt wieder auf eBay Kleinanzeigen auftauchen werden?
Nee, hast du Bock auf ein Osterfeuer im Sommer? Zum Scheitern verurteilt sind diese Stühle.
Mit ein teures Osterfeuer auf jeden Fall. Ach krass, das macht gar nichts mit dir, Helm.
Ich weiß nicht, ob es was mit mir macht. Ey, es gibt so viele Gefühle, die ich einfach nicht an mich ranlasse, damit ich nicht spüren muss, was eigentlich passiert mit mir.
Also ist die, der eigentlich, warum bist du denn mit ihr überhaupt in einer Affäre? Also was ist so der Hauptgrund? Was ist das Erste?
Ich verbringe gerne Zeit mit ihr.
Das Zweite?
Der erste ist Sex. Ich habe gelogen.
Ich habe mich nämlich schon gewundert. Und der Zweite?
Das war mir peinlich, Entschuldigung.
Und der Zweite, der gute Sex. Und der Dritte?
Ich verbringe mit ihr gerne Zeit, ist der Zweite. Mhm. Und sie hat einen krass heißen Körper.
Ist das also eins? Auch wieder Sex. Okay.
Und ein sehr schönes Gesicht.
Sex.
Und ich mag ihre sanfte Art.
Beim Sex?
da hat sie nicht so eine sanfte Art. Mhm. Da hat sie jede Gangart. Also das ist wirklich wie jemand, der das ganze Spektrum kann. Mhm. Also voltigieren, traben, tölt, Galopp, Galopp über Stock und Stein, mhm. Galopp über richtig große Gräben, also alles. Stolpern, wieder aufstehen.
Und lohnt sich das denn zu kämpfen für die Angelegenheit? Oder sagst du, nee, eigentlich ist es so, pff, ist zwar geil, aber...
Wenn ich kämpfen würde, dann müsste ich mit ihr eine Beziehung eingehen.
Okay.
Und also habe ich das Gefühl, ich, so committed bin ich dann nicht. Mhm. Also dann riskiere ich das lieber aufzugeben. Und weißt du, wie ich mich betäube?
Wie? Mit anderen, mit neuem Sex?
Der alte Trick.
Gibt's da schon Alternativen im Raum?
Ja.
Mhm. Auch aktiv ausgenutzt? Hast du zwischendurch geduscht?
Wow, natürlich.
Das war eine Testfrage.
Ich habe übrigens von einem Bekannten gehört, dass wenn du Analsex mit einer Frau haben willst, dass du dir vorher mal von ihr einen Strap-on einführen lassen sollst. Und er hat das gemacht und er meint, ey, wenn du das nicht als Mann kannst, dir richtig tiefen Strap-on einführen lassen von einer Frau, dann hast du eigentlich auch nicht das Recht, sie anal zu penetrieren.
Wie, das heißt, der Strap-on ist der Gatekeeper. Ohne den darf man nicht in den Eingang der Frau.
Ja, und könntest du das so auf dem Rücken liegen, deine Beine hoch?
Auf dem Rücken liegen?
Ja, du kannst auf dem Rücken liegen. Ich glaube, es ist entspannter für dich.
Ich habe mir das eben schon vorgestellt. Dachte so, okay, wenn es sein muss und ich mich dahin knie und es über mich ergehen lasse, okay.
Nein, aber in so dem darfst Moment, du das wo, doch nicht sehen.
Aber in dem Moment, wo du das Bild aufmachst von dem...
Ich würde gerne, dass du auf dem Rücken liegst, deine Beine beide nach hinten hast. Und
das wird sofort anders.
Und dass dein Schornstein so ein bisschen wild zuckt. Und richtig ängstlich ist, und jetzt die einäugige Schlange kommt dann angedackelt und dann will sie abtauchen und du hast erst so ein bisschen Widerstand und dann geht's los.
Oh nee. Also wenn ich auf dem Rücken liege, dann kann ich es mir gar nicht vorstellen.
Okay, du darfst ganz entspannt in Fötusstellung seitlich liegen.
Und darf ich auch ein bisschen jammern und wimmern und mein Kissen ganz festdrücken, mein Kuschelbär ganz festdrücken dabei?
Ja.
Und weinen?
Ist es vorbei? Aber das Problem ist, das macht sie ein bisschen an. Und dann macht sie es doller.
Oh, scheiße.
Also musst du ein bisschen in den Mund halten, sonst wird es halt doch.
Aber du erzählst es so, als hättest du es schon erlebt. Also ist es bei dir so, dass du das vorhattest und auch gemacht hast? Und
so eine Sache, wenn mir das jemand erzählt, ist, denke ich so, Challenge accepted.
Wirklich?
Ey, ganz ehrlich, ich meine, die Folge heißt, wir hassen Weiterentwicklung. Und du kannst dir vorstellen, ich war mal wieder auf so einem Seminar, wo es darum geht, so die eigenen Dämonen zu besiegen. Und ich merke jedes Mal, warum mache ich das? Und irgendwie auch, ja, gut, dass ich es gemacht habe. Und es ist jedes Mal eher die Challenge, die ich annehme. Gegen wen eigentlich?
Das frage ich mich auch. Gegen wen eigentlich?
Du brauchst es gar nicht, ne?
Überhaupt nicht. Also, stimmt auch nicht. Ich habe es eine Zeit lang...
Sorry, Meister, ich vergaß. Sie sind über diesen Punkt schon hinweg.
Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Shalom.
Das will ich gar nicht behaupten. Aber ich kann nicht leugnen, dass mein Wunsch nach... ständige Auseinandersetzung mit mir selbst in der Form, wie du es zelebrierst, muss man ja auch sagen. Es heißt ja nicht, dass ich andere oder ich mich nicht mit mir selber auseinandersetze, aber du suchst schon die Extreme, indem du in solche, ich weiß gar nicht, was es sind, Selbsterfahrungen mit Fremden eigentlich, die du gar nicht kennst. Das ist ja immer so, dass dieser therapeutische Ansatz. Es ist ja nicht so, dass ich mich davor verstecke und ich auch ja ab und zu mal den Drang dazu verspüre, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich habe das auch lange Zeit, bin ich der Meinung, gemacht in meinem Beruf, in dem ich sozial arbeiten musste und immer wieder in Teams und Supervisionen gesessen habe. Das ist natürlich nicht das Gleiche, weil es dann nicht in erster Linie um mich geht, aber auch da war es notwendig, sich regelmäßig selbst zu reflektieren und immer wieder in den inneren Prozess zu gehen und immer wieder mit den eigenen Widerständen sich zu konfrontieren. Und ich bin dann nicht müde geworden, aber an einem Punkt angekommen, wo ich merke,
ich bin fertig.
Nee, aber ich habe...
Und das ist so krasser Bullshit.
Ich bin nicht fertig.
Das musst du doch selber merken. Du bist nicht fertig.
Ich bin
das
nicht
ist
fertig.
So, als ob du sagst, oh, ich bin für 3 Jahre jetzt ins Fitnessstudio gegangen, ich brauche keinen Sport mehr machen.
Nein, das sage ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich eine gewisse Grundsubstanz geschaffen habe. Und die nächsten Widerstände, die jetzt kommen würden, das sind ja sind andere Hürden, die ich... Ich würde es anders aufziehen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich vor allem im Kontext mit beste Freundinnen genügend weitergeentwickelt. Zumindest an den Punkten, wo ich Probleme hatte, also wenn es darum geht, vor großem Publikum aufzutreten. Das war eine Angst, die ich hatte, die ich niemals dachte, dass ich die in irgendeiner Form bewältigen werde oder überhaupt auch in einer gewissen Form in der Öffentlichkeit zu stehen mit den Themen, die ich selber bearbeite. Also ich habe lange im beruflichen Kontext mich sehr mit mir selber beschäftigt. Wir hatten sehr viel Supervision, sehr viel Teamsitzungen, wo ich oft an eigene innere Grenzen gekommen bin und auch immer in diesem Widerstand war, so ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier kritisiert werde für mein Verhalten oder für Dinge, die ich gemacht habe. Und da ich im sozialen Umfeld gearbeitet habe, waren Dinge, die ich in der Arbeit ausgeführt habe, hatten oft auch sehr mit mir selbst zu tun. Also es war ein Prozess, den ich da durchgegangen bin. Und das habe ich 10 Jahre lang gemacht. Und irgendwann war ich auch an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich bin hier nicht fertig. Um Gottes Willen, das will ich nicht sagen.
Überheblicher Fatzke, ich hätte es dir auch geraten.
Aber zumindestens glaube ich, dass ich mich so weiterentwickelt habe, dass ich Dinge, die oder Fehlverhalten oder Verhalten, was ich an den Tag lege, ziemlich schnell auch reflektieren kann. Und darum geht es, glaube ich, auch bei diesen ganzen Prozessen, die du anstrebst, dass du dein Verhalten besser einordnen kannst, um dann im Nachgang gucken kannst, hey, warum? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass ich mich so verhalte? Was ist überhaupt meine Motivation bei dem Ganzen?
Du glaubst doch nicht, dass ein Egomane, wie ich es bin, das Bedürfnis hat, sein Fehlverhalten zu reflektieren, oder? Aber danke. Also es schmeichelt mir sehr, dass du mir das so zutraust.
Geht's darum nicht?
Ich möchte mich tatsächlich besser verstehen.
Ja, sag ich doch. Also das heißt, diese ganzen, ich nenne es mal spirituellen Wochenenden, die ja nicht unbedingt spirituell
Nein,
sind.
Nein, das sind doch keine spirituellen Wochenenden. Bitte. Nicht dieses Wort in meinem Umfeld.
Da geht es doch um Selbsterfahrung in erster Linie. Und Selbsterfahrung dient doch dann dazu, um im Nachgang besser verstehen zu können, warum man sich verhält, wie man sich verhält, um dann in der Retrospektive gucken zu können, wie kann ich in Zukunft vielleicht vom Vorfeld schon besser Entscheidungen treffen, ohne in alte Muster zu verfallen.
Mir geht es beim Thema Entwicklung darum, nicht Weiterentwicklung. Weiterentwicklung klingt immer nach dem, oh, ich bin so unglücklich gerade und in ferner Zukunft an einem Ort, wo ich endlich mich so weit entwickelt habe, dass ich endlich zufrieden und glücklich mit mir sein kann, da bin ich dann auch zufrieden. Aber dieser Ort wird dann wieder in der Zukunft sein und wieder in der Zukunft und wieder in der Zukunft. Das ist halt die abgefuckte Kette, die entstehen wird.
Bei dir?
Ich glaube, die entsteht bei ganz vielen Menschen.
Na, das glaube ich halt eben nicht. Und das ist ja der Kritikpunkt, den ich gerade an der Geschichte habe. Weil ich glaube, wenn mir du mir vorwirfst, hey, du brauchst das alles nicht mehr. Natürlich, in gewisser Form brauche ich es immer noch. Aber ich sehe nicht mehr, so wie vielleicht noch vor 10 Jahren, dass es alles in der Zukunft liegt.
Vieles 3 Gründe, warum du das nicht machst.
Okay, bitte.
Und einer davon ist ziemlich sicher richtig. Du hast nicht genug Leidensdruck. Dir fehlt der Motivator, der Antrieb.
Ist das jetzt was Negatives oder was Positives?
Also für dich in deiner Lebensrealität ja positiv, weil wenn du keinen Leidensdruck hast, hast du auch nicht den Druck, irgendwas zu verändern.
Ja, was ja aber auch positiv sein können, weil zurzeit nichts Defizitäres in meinem Leben passiert, wo ich sage, ich muss unbedingt was ändern. Also ich bin nicht depressiv, mir geht's nicht schlecht, ich bin unglücklich. Sind
genau, du hast keinen Leidensdruck.
Genau. Ja, aber aus deinem Mund hört sich das anders an. Bitte, Punkt 2.
Wow, ey, wenn du aus meinem Mund nimmst, oh, du hast keinen Leidensdruck. Man muss schon sagen, Leidensdruck ist in der spirituellen Szene auch manchmal ein bisschen verklärt. Ich habe das und das traumatisch erlebt, deswegen ist das und das aus mir erwachsen. Hey, was machen die ganzen Leute, denen nichts Traumatisches passiert ist? Können die jetzt nichts Großartiges anstreben und werden, weil die nichts ganz krass Traumatisches...
Ja, aber das ist ein Thema, was ich oft, also ohne arrogant zu klingen, bei mir erlebe und mich auch oft frage, weil ich habe eigentlich nichts Traumatisches erlebt im klassischen Sinne traumatisch. Also.
Doch, deine Mutter hat dich in einer bestimmten Form missbraucht.
Ja, das ist aber nicht.
Doch.
Nein, meine Mutter hat mich nicht missbraucht.
Das ist eine Form von Missbrauch, wenn du deinen Sohn als Gesprächspartner nimmst und ihn als Erwachsenen darstellst.
Ja, aber das ist, guck mal.
Und du bist ein Kind. Das ist nicht Missbrauch im sexuellen Sinne, aber das ist übergriffig und damit machst du was mit einem Kind, was dem Kind nicht gehört.
Ja, aber das sind ja auch nur einzelne Aspekte. Nicht, das ist ja nicht täglich und immer
Missbrauch vorgefallen. Missbrauch ist so ein hartes, großes Wort.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber es ist ja nicht so, dass ich nur dadurch geprägt wurde. Und
das heißt aber, jemand, der vergewaltigt wurde, wurde auch nicht nur dadurch geprägt, aber das ist ein elementarer Bestandteil. Der macht dich zu dem, was du bist. Und der führt vielleicht auch dazu, dass du sagst, du brauchst nicht die Daily Challenge für dich selber.
Okay, Punkt 2.
Du hast Angst?
Nö. Punkt 3?
Leider nein, weiß ich auch. Das macht mich ein bisschen kirre, dass du hast nicht genug Angst.
Also davor habe ich, das ist, was ich vorhin meinte, davor habe ich definitiv keine Angst. Also sich mit mir selber auseinanderzusetzen und zu reflektieren, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, da ist es eher das andere, wovor ich Angst habe, nämlich nach außen zu gehen.
Das ist ein Punkt, warum ich so gerne mit dir bin, dass du für mich bist wie ein Hafen, in den ich einkehren kann und wie mein Rückzugsort von der stürmischen See. Bei dir gibt es nicht so viel Bewertung von der Art und Weise, wie ich bin, obwohl es ehrliches Feedback gibt. Aber ich finde, das ist per se eine krasse Definition von Liebe, die ich mal gehört habe. jemanden sehen, ohne ihn verändern zu wollen.
Mhm.
Und das, finde ich, machst du mit mir eigentlich jeden Tag. Und der dritte Punkt, der es sein könnte, warum du keine herausfordernden Seminare für dich anstrebst, ist Faulheit.
Ja, würde ich das unterschreiben.
Den letzten Punkt. Sehr easy.
Sehr easy.
Okay, nochmal zurück zu deinem Schornstein. Wenn jetzt per Post so ein Paket ankommen würde mit so einem schönen dicken Strap-on,
mhm.
So, ich würde dir mal so 25 Centi geben.
Länge oder Breite?
Länge, fangen wir mal an. Und wie, ich würde sagen, an der dicksten Stelle schön weich ist, aber wie so eine Mineralwasserflasche.
Was?
Und du müsstest richtig atmen um die letzten 5 Zentimeter. Da müsstest du dich richtig reinatmen. So. Hast du das letzte Mal bei der Geburt deines letzten Kindes gehört, diese Atmung? Und dann
waren ja beides Kaiserschnitte, von daher habe ich die Atmung nicht gehört.
Hast du im Nachbarzimmer gehört. Und du würdest wissen, dass danach dein Sexualleben auf einem anderen Level ist.
Mhm.
Würdest du es machen?
Also muss es eine Mineralflasche sein?
Dann nimm halt eine 033er ja. Bierflasche.
Ich glaube schon.
Ja?
Mhm. Warum nicht?
Welche Stellung wäre dir jetzt am liebsten? Fötus? Ich schlag die Beine hoch und lieg auf dem Rücken.
Ich halte die Beine mit den. Ich stelle mir bei dieser auf dem Rücken liegenden Haltung vor, dass ich meine Beine auch selber noch hochhalte. Wenn ich dieses Bild vor Augen habe, passiert was, dass ich aus meinem Körper rausgehe und mich sehe von außen schon in dieser Haltung, während das in meiner Vorstellung passiert.
Aber warum ist das so unangenehm?
Ich weiß nicht, das ist eine Haltung, die ich definitiv nicht einnehmen möchte.
Aber warum?
Warum? Weil ich mich nicht wohlfühle in der Haltung.
Okay, ich glaube, das ist genau die Challenge.
Ja, nein.
Manchmal was zu machen, wo man sich nicht wohlfühlt mit einer
aber
Person.
Aber ich mache ja schon was, womit ich mich nicht wohlfühle. Und das sind zwei Sachen. Also wenn wir jetzt nicht von dem Strap-on reden, würde ich das über mich ergehen lassen, weil ich sage, okay, ich muss was machen, wo ich mich nicht wohlfühle. Aber wenn ich jetzt schon was machen muss, wo ich mich, vielleicht fühle ich mich ja dabei auch wohl, weiß ich ja nicht. Aber jetzt erstmal in der Vorstellung fühlt es sich nicht angenehm an. Dann möchte ich wenigstens alles dafür tun, dass ich mich zumindest in dem Setting wohlfühle. Also es ist doch ganz oft so, wenn man was Neues probiert, dann sollte man zumindest dafür Sorge tragen, dass man sich in dem Setting einigermaßen wohlfühlt. Und deswegen würde ich eher die Stellung auf den Knien oder in der Fötushaltung bevorzugen, weil dann kommt ja erstmal was in Anführungszeichen Unangenehmes.
Und dann kannst du nach hinten gucken, was ist denn da los? Und dann merkst du auch schon, was los ist. Ja, mal gucken. Weißt du, was.
Wann wird es denn bei dir soweit sein? Hast du da jemanden im Bilde, mit dem
machst
du
mal meine Ex-Freundin? Nein.
Oh, die würde es sehr gern machen.
Die würde es sehr gern machen, aber ich glaube auch nicht so sanft, leider.
Nee, das wäre eine Strafe.
Ja.
Ich sehe das schon vor Augen, wie du zu ihr gehst. Ich wollte was probieren. Das ist so eine kleine Challenge, die ich mir selber gestellt habe. Würdest du, jawohl, ich bin dabei.
Und das klatscht so zweimal vorher auf dem Tisch, so klack, klack, klack. So.
Lella, du musst leider kurz zu Oma.
Oh Gott. Was macht ihr da?
Mama und Papa haben was vor.
Das hat nichts Sexuelles, es ist nur ein Akt der Qual.
Das ist okay.
Nee, also puh, wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das braucht schon ein gutes Vertrauensverhältnis.
Mhm.
Aber ey, ich glaube, ich würde es ausprobieren. Also es sträubt sich auch alles in mir dagegen. Und stell dir mal vor, der Typ sagt dann später, du hast es gemacht mit... Nee, also der mir die Challenge gesagt hat. Der sagt dann später, ey... Ich habe dich einfach nur verarscht. Ich wollte einfach meinen persönlichen Spaß euch beide in der Embryo-Stellung mir in Real Life vorstellen können, wie ihr euch einen Strap-on von euren Partnerinnen hinten in den Schornstein schieben lasst.
Ich meine, was ich mich frage, warum muss denn der Typ das so formulieren und kann nicht einfach sagen, das ist was ich sehr genieße und deswegen mache ich es. Warum muss er das verknüpfen mit einem, ja, mit schon fast einer Forderung oder beziehungsweise mit einer internen Forderung zu sagen, nur wenn du das bei dir machen lässt, dann darfst du es auch bei Frauen machen?
Du, keine Ahnung, das ist vielleicht seine Challenge. Weißt du, was mich...
Also warum ist das verknüpft? Verstehe ich nicht. Warum darf das nicht einfach so angenehm sein, ohne dass man es...
Darf es ja auch.
Ja, aber also die Formulierung von ihm, wenn du... War ja, es nur im Zusammenhang wird es erst richtig geil für einen.
Nur dann wird es auf einem anderen Level übertragen.
Was ist das für ein Level? Von was sprechen wir da? Was ist das?
Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich irgendein Spiri-Level.
Okay.
Ich springe von Level zu Level zu Level.
Was ist denn dann der Endgegner?
Man selber ist doch immer der Endgegner. In
Papa mit dem Strapon.
Also die eigenen Eltern sind immer der Endgegner und dahinter ist immer man selber der Endgegner. Die meisten Probleme entstehen dadurch, dass wir irgendwelche Themen von früher nicht aufgearbeitet haben und keinen Bock hatten, die Gefühle zu der Zeit, die anstanden, nicht zu fühlen.
Hm.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du es bei dir merkst, aber dass die meiste Scheiße dadurch entsteht, dass wir irgendwas vor uns herschieben und zu der Zeit, wo es ansteht, entweder nicht in der Lage waren und ziemlich sicher nicht in der Lage waren, darum brauchen wir uns selber auch keine Schuldgefühle machen, die Gefühle zu fühlen, und dann muss das irgendwann wieder nachgeholt werden. Und dann müssen wir irgendwelche Situationen simulieren, wo wir das können, und dann, wir sind so erleichtert, weil wir die Gefühle fühlen konnten. Ob das wirklich funktioniert, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich in dem Moment ein Stückchen lebendiger fühlt als sonst.
Also mir wäre es wichtig, dass du diese Erfahrung einmal mitmachst, durchmachst und mir davon berichtest, diese Strapon-Erfahrung.
Du kannst nicht den Nutznießer von meiner Challenge
sein.
Weißt du, wovor ich mich ein bisschen schäme, wenn ich dir immer so eine Challenge-List gebe, weiß ich nicht, wie viel davon ist, dass ich möchte, dass du wirklich wächst und dass du eine gute Erfahrung für dich hast, und wie viel davon meine eigene Gemeinheit ist, die dich einfach ein Stück weit in so einer Position sehen möchte.
Aber ich muss es ja nicht machen.
Nee, du musst, aber das Gedankenspiel ist ja doch da. In meiner Welt ist es ja schon Realität, in meinen Gedanken.
Okay. Ich freue mich auf deine Berichterstattung. Und wenn du es positiv wahrnimmst, vielleicht probier es dann auch mal.
Ja. Generell, also ich meine, wir haben ja einen Riesenmarkt an Entwicklungsmöglichkeiten, an Kursen, an jeder bietet irgendwie sein kleines Päckchen an, seine Schublade zum Glück. Wie stehst du dazu? Also findest du, das hat seine Berechtigung?
Ich habe bei jedem, der das macht, das Gefühl, es geht eigentlich nur um die Person selbst. Also der will sich selbst profilieren.
Profilieren oder heilen?
Profilieren. Ich habe bei den wenigsten das Gefühl, dass sie wirklich das selbstlos machen, um anderen zu helfen, sondern es geht immer um das eigene Gefühl.
Aber muss es das? Welche Sachen machst du denn selbstlos? Sag mir mal eine Sache, die du absolut selbstlos machst.
Nicht viel.
Ja, welche denn?
In Bezug auf andere Personen? Wahrscheinlich nichts.
Bimmst du deine Freundin in den Arsch?
Also helfen vielleicht, wenn ich irgendwelchen Leuten helfe bei Umzügen oder was auch immer.
Machst du das nicht, damit die einen guten Eindruck von dir haben und nicht enttäuscht sind von dir?
Nö, dann nö.
Dann, wofür machst du das denn? Ist doch eigentlich unangenehm, Leuten beim Umzug zu helfen,
aus
oder?
Aus reiner Nächstenliebe.
Ehrlich, raus damit.
Ja, doch. Also wenn ich es nicht machen will, dann sage ich, wir haben die Situation bei uns gerade, es ist auch wieder eine richtig langweilige Geschichte, aber unser, unser Nachbar baut seit, ich glaube, 8 Wochen lang seinen Garten, von morgens bis abends.
Alter, wovon hält der sich ab?
Genau.
Also der sucht doch eine Beschäftigung, um sich nicht mit sich selber zu beschäftigen.
Und meine Freundin meinte schon, du könntest ja auch mal helfen und es ist ja alles so anstrengend, wenn ich... Du, habe ich gar keinen Bock zu.
Das darf man auch nicht machen.
Nein, natürlich nicht.
Also, wenn jemand sich so eine Challenge, wenn jemand genug Cash hat, sich eine Terrasse bauen zu lassen und Bock hat, in den Prozess zu gehen, es alles selber zu machen, beraubt ihm niemals dieser Erfahrung.
Vor allem, das ist auch eine Aufgabe, die ist endlos.
Natürlich.
Das heißt, wenn ich dir einmal helfe, dann bin ich ja eigentlich gefangen für immer.
Du bist dein Lakai. Das ist so wie Leute, die anderen Leuten immer dabei helfen wollen, nicht zu leiden. Der hat sich die scheiß Lebenssituation ausgesucht, in den meisten Fällen. Ich finde, es spricht für 98-97% der Fälle. Ich finde, eine große Ausnahme sind auch mal Kinder. Das ist aber für mich, also ich hader ein bisschen mit dem Modell, dass Kinder sich ihre Familien aussuchen und dann in irgendeine Assi-Familie, wo sie geschlagen und missbraucht werden.
Ja, da hader ich auch. Die Kinder suchen sich ihre Eltern aus.
Ja, da hader ich ein bisschen, weil sie im Leben davor irgendwas nicht richtig durchlebt haben und jetzt an dieser Herausforderung wachsen müssen. Weiß ich nicht. Ich kann mir manchmal vorstellen, einfach, dass das Universum ein paar Sachen ausspuckt. Aber ey, auch da lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen oder ich bin offen für andere und neue Erfahrungen. Aber im Prinzip glaube ich, dass sich ganz viele Menschen ihre Herausforderungen selber bauen durch die Sicht auf die Wirklichkeit, die sie haben.
Ja.
Also ich, das kann ja kein Zufall sein, dass ich immer wieder an die gleichen Frauen gerate.
Ja, oder also du hast ja vorhin das Beispiel gemacht, warum hilfst du oder warum oder
selbstlos.
Warum machst du Sachen selbstlos? Und die Frage würde ich gerne zurückgeben an dich, weil bei dir habe ich oft das Gefühl, dass du die Sachen zwar selbstlos machst, aber es gibt ja auch ein gutes Gefühl, wenn du jemandem helfen kannst. Wenn dir jemand eine Sprachnachricht schickt, hey Jakob, du, ich habe hier eine Frage, du kennst dich ja in dem Bereich super gut aus, ich wollte mal fragen, ob du mir da vielleicht einen kurzen Tipp geben könntest. Und bumm, kriegt er eine 8 Minuten lange Sprachnachricht zurück mit einem Zusatzangebot, dass du auch gerne mal privat vorbeikommen könntest.
Nein, das übertreibt man nicht.
Kommt auf die Person drauf an.
Ganz, ganz selten.
Und am Ende geht's da immer. Und
das um mein fucking Gefühl, weil ich mich gesehen fühlen will, weil ich so ein toller Mensch sein will. Der Jakob, der weiß so viel, der ist so gut in seinen Sachen.
Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, das mache ich nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Da ist mir meine Zeit zu schade. Dann kümmere ich mich lieber um mich selbst. Ich muss doch meinen...
Entschuldigung, dass ich so einen abgefuckten Selbstwert habe, dass ich das noch tun muss. Dass ich mir noch meine Bestätigung darüber holen muss, dass ich ein toller Typ bin und gebraucht werde.
Ja, aber im Endeffekt führt mein Verhalten dazu... dass man vereinsamt.
Du bist ein Einsiedlerkrebs.
Ja, wirklich.
Aber ich brauche niemanden und niemand braucht mich. Ja,
aber im Endeffekt, ich frage mich, ob irgendwann so der Bumerang zurückkommt bei uns beiden. Der eine, an dem alle ziehen und irgendwie das Gefühl haben, den kann ich fragen, der kann mir helfen, also dass es nie aufhört. Und der andere, der wirklich dann zum Einsiedlerkrebs wird und auf seiner einsamen Insel verhungert, emotional, weil niemand um ihn herum sich, und das passiert in Teilen schon, weil niemand das Gefühl hat, hey, der braucht mich nicht und ich brauche ihn nicht mehr. Das kann schon irgendwann passieren. Und das ist,
aber ich glaub, du bist ja dann da nicht unglücklich. Du hast diese Situation.
Ja, das weiß ich halt nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Weiterentwicklung, was du vorhin am Anfang angesprochen hast. Zurzeit habe ich das Gefühl, ich bin sehr glücklich.
Das passt so fundamental mit dem Blick auf die Welt, die du hast. Ja. Prophylaktisch aus Angst, es könnte was in der Zukunft passieren, hast du vielleicht das Bedürfnis, was an deiner Entwicklung zu tun, obwohl du eigentlich jetzt zufrieden bist.
Ja, aber
wow. Ey, ganz ehrlich, komm, muss man sagen.
Ja, aber das ist auch nur deswegen, also es kommt aber daher, dass ich mir natürlich mein Umfeld angucke und auch meine eigenen Kinder und denen es natürlich eigentlich nicht mitgeben will, weil die sozial sehr daran interessiert sind, sich mit Freunden zu treffen und Zeit zu verbringen. Und ich will denen natürlich auch nicht vorleben, hey,
weil das beste Leben. Zu Hause war noch nie ein Kumpel von mir, Papa hat keine Freunde.
Das beste Leben ist das des Einsiedlerkrebses. Und
ja, wie oft war denn schon ein guter Kumpel bei dir zu Hause?
Nicht so oft.
Wie oft?
Seitdem wir da wohnen? Dreimal? Viermal?
Wie lange wohnt ihr jetzt da schon?
Fast ein Dreivierteljahr.
Also alle 3 Monate mal einer. Mhm. Es darf nicht der Nachbar sein, ne?
Nein, den habe ich schon. Die waren auch noch nicht.
Wir hängen so viel ab. Bist du so gesättigt oder ist es einfach so, dass ich dir so eine Overload gebe?
Möchtest du mal vorbeikommen?
Ey, das ist so peinlich, dass ich noch nie bei dir war, ne?
Finde ich nicht, dadurch, dass wir so viel miteinander zu tun haben.
Ich fahre ja nicht dahin, um deine Family zu erfahren, sorry, dass ich dich so sagen muss, sondern ich würde es mir angucken, um dich zu erleben in dem, was du dir kreiert hast.
Ja.
Doch, also ich würde da für dich hinfahren.
Ja,
also,
genau.
Ich meine, ich mag deine Kinder auch.
Aber das ist ja dann noch nicht
und nur und deine Freunde mag ich auch.
Ja.
Aber ich würde da ja nicht für die hinfahren.
Genau, aber es ist ja noch nicht notwendig. Also ich meine...
Du hast mir Fotos gezeigt.
Ja, genau, das reicht doch.
Also es würde auch mein spießiges Bild kaputt machen, wenn ich das mal in Realität sehen
genau,
würde.
Genau, und wenn ich, und da glaube ich, ist ein...
Das möchte ich gar nicht, dass du meine Realität challengst.
Genau. Aber da ist ein fundamentaler Unterschied. Ich glaube, es gibt viele, die dann beleidigt reagieren darauf. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da bin ich sehr speziell. Ich kenne viele auch im Bekanntenkreis und auch im Freundeskreis und im Familienkreis, die darauf beleidigt reagieren. Also es gibt immer wieder mal Leute in meinem näheren Umfeld, die mir sagen, hey, du hast so wenig Interesse, du warst noch nie da in meiner neuen Wohnung. Ich hätte mir ja schon mal gewünscht, dass du wenigstens mal vorbeikommst und dir die anguckst. Und dann sage ich, ey, sorry, ganz ehrlich, ich hatte kein Interesse daran. Und
wenn, sagst du das dann so?
Ja, das sage ich. Und die fühlen sich dann beleidigt. Aber wenn du mir zum Beispiel das jetzt sagst, dass du eigentlich nur an mir Interesse hast und nicht an dem, wie ich da
wohne. Wow, es gibt keine schlimmere Beleidigung, als jemandem zu sagen, ich habe kein Interesse an dem, was du materiell um dich herum geschaffen hast. Ich habe Interesse an dir. Das ist die allerschlimmste Beleidigung, die ein Mensch erfahren kann. Du hast recht. Das würde mich auch zutiefst treffen.
Naja, und das hast du ja gerade gemacht. Du hast gesagt, du warst noch nie bei mir und mich trifft es halt überhaupt nicht. Weil warum? Weil im Endeffekt ist es erstens eine ehrliche Aussage. Die ist mir viel, viel wichtiger, als zu sagen, ja, okay, ich komme natürlich gern vorbei. Ich würde gerne mal sehen, wie du wohnst. Und das ist so eine Halblüge. Wenn, dann würde ich das wollen, dass derjenige, der es mir ehrlich sagt, und dann ist er auch herzlich eingeladen.
Hast du wirklich Interesse daran, wie jemand anderes wohnt? Also
nein,
manchmal
nein.
Bei Frauen interessiert mich
ja,
das. Aber wirklich. Nur, wenn ich sie ganz neu kennenlerne, dann denke ich mir so, ist es die IKEA-Klischee-Wohnung, die ich mir gerade vorstelle?
Und wenn ich vor Ort bin und es eh gerade nichts anderes zu tun gibt, dann ja. Dann gucke ich mir die Sachen an.
Aber ich finde, wie sich jemand einrichtet zu Hause, sagt schon viel aus, wie jemand ist.
Und das hätte mich vor ein paar Jahren auch noch interessiert, aber heutzutage... Mich interessiert die Person nicht, wie er sein Leben gestaltet in erster Linie. Und wenn mich die Person mehr und mehr interessiert, dann kann es auch sein, dass ich mich irgendwann dafür interessiere, wie er sich einrichtet. Aber ist für mich auch immer noch sekundär. Joe Rogan hat mal gesagt, ihm ist es scheißegal, wie sein Haus aussieht und seine Wohnung aussieht. Das macht alles seine Frau. Das kann pink sein, das kann rosa sein. Früher hätte ich gedacht, um Gottes Willen, was für ein F-Knecht. Wie kann man sich so unterbuttern lassen? Aber er meinte im nächsten Zug, ey, mich interessieren andere Dinge. Mich interessiert der Podcast, mich interessiert, wie ich mich hier bewege, wie ich mich im Alltag agiere, für was ich mich
MMA, meine MMA-Fighter-Skills trainiere.
Meine Interessen liegen woanders und in dem Moment kann ich das auch abgeben. Und das ist ein sehr gesunder Blick, glaube ich, auf die Geschichte, nämlich zu sagen, hey, ich löse mich von einem Thema, wofür ich mich eigentlich gezwungenermaßen interessieren muss, obwohl ich es gar nicht will. Wenn jemand aber sagt, hey, ich interessiere mich für meine Einrichtung und das ist was ich auch zeigen möchte, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann glaube ich auch, dass ich das bei der Person erkennen kann und dann würde ich auch mich dafür mehr interessieren. Aber wenn mir jemand seine frisch eingerichtete IKEA-Wohnung zeigen will, nur weil er dort neu eingezogen ist, No, sorry, kein Bock, kein Interesse.
Kein Bock, meine Lebenszeit damit zu verschwenden. Belager jemanden anderes. Was ist die Sache, vor der du dich aktuell am meisten schämst?
Vor mir selbst?
Vor dir selbst. Vielleicht ist es auch einfach nur deine behaarte Kimmer.
Fällt mir leider nichts ein. Eine Zeit lang habe ich mich dafür geschämt, zum Beispiel auch hier in dem Podcast zu sagen, dass ich Computerspiele spiele. Und bin damit auch nicht nach außen gegangen. Früher auf Dates zum Beispiel habe ich das immer versucht zu vermeiden, das überhaupt in irgendeiner Weise
ey,
zu
erwähnen. Ey, okay, sorry, dann habe ich's. Du malst ja zurzeit diese kleinen Scheißfiguren an.
Ja, genau.
Zu Hause.
Ja, schäme ich mich nicht für. Hätte ich mich früher für geschämt.
Und wolltest mir weismachen, dass das sowas wie Meditation ist?
Ist es auch.
Am Ende bin ich nur neidisch, dass ich nichts zum Abschalten finde.
Das ist eine Art Handwerk.
Ja, ich fühle es total, dass du diese kleinen, ich tusche ja jetzt immer mit meiner Tochter.
Ja, das ist furchtbar. Ich hasse Basteln und Tuschen.
Ja, doch. Ich merke immer, wie ich noch weiter tusche.
Ja, siehst du?
Und sie ist so schon längst bei einer anderen Aufgabe. Und ich male so die Bilder zu Ende und merke, wie ich mich so da drin verliere.
Ja, es ist,
Und dann schenkt mir das immer der Mama.
Ja, also ich male kleine Minifiguren an und das hätte ich mich vor einem Jahr zum Beispiel oder vor 5 Jahren oder weiß nicht wie lange, hätte ich das verheimlicht und dachte, das darf ich niemandem erzählen, weil dann kriegt der Mensch, jetzt sind wir wieder bei der Wohnung, einen Blick auf mich, wie ich als Person bin und das hat damit aber nicht unbedingt was zu tun, überhaupt nicht eigentlich, sondern das ist in ein Interessensgebiet, was ich habe. Ich habe aber auch kein Bedürfnis, das jetzt unbedingt zu teilen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit rumgehe und sage, hey, guck mal hier. Ja, aber nein.
Hast du dir die Farben und alles auch gekauft?
Ja.
Nein, aber diese Originalfarben, die nochmal ein bisschen teurer sind, man würde die anderen Farben für viel weniger kriegen?
Das ist ein Fass ohne Boden. Das Beste ist eigentlich, es gibt einen Laden in Berlin, der sehr bekannt ist dafür, diese Sachen zu verkaufen. Und wenn ich da reingehe, und ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile vernünftig aussehe, einen vernünftigen Klamottenstil habe, also einigermaßen modern. Und in diesem Laden rennen halt nur Leute rum, die mir das würdest du sonst nicht angucken. Und irgendwie fühle ich mich
Menschen,
so,
mit denen ich keine Zeit verbringen würde.
Nein, und ich fühle mich immer so ein bisschen erhaben, wenn ich in diesen Laden trete.
Ey, darum hast du ja dieses Hobby, ne?
Weil ich denke so, ich bin von einem anderen Stern und besuche euch nur kurz.
In eurem nerdigen Universum. Ey, safe, wenn ich diese drei Sachen nur von dir wüsste, dass du diese Scheißfiguren anmalst, dass du Computerspiele spielst, ja, und dass du in einem fucking Einfamilienhaus mit einem Gangster-Rapper gegenüber, mhm, am Stadtrat von Berlin wohnst. Wir würden nichts miteinander zu tun haben. Ja. Wir würden hundertprozentig nichts
auch
zu tun haben.
Ich glaube, ich würde mit dieser Person auch selber nichts zu tun haben wollen. Wenn ich nur diese Dinge wissen würde.
Aber das ist doch krass, wie vorurteilsbehaftet unsere Welt ist, ne? Ja.
Zu diesem Figurenanmal noch ganz kurz. Henry Cavill, einer meiner Lieblingsschauspieler.
Den folgst du auf Instagram, ich weiß, ja, und holst du jedes Mal einen runter, wenn er irgendwie so eine Story macht und mit seiner männlichen Stimme spricht.
Genau, und der hat, glaube ich, mehrere Millionen Follower und ist ja eigentlich auch jemand, der Frauen hält, der sehr,
Archetyp,
sehr gut
aus- Mann. Archetyp Mann.
Und der eigentlich ganz viele Eigenschaften hat, wo man sagt, alle Frauen stehen drauf und er hat keine Flaws. Und der hat jetzt so nach und nach, jetzt über die letzten paar Jahre, ganz öffentlich gemacht, dass er zum Beispiel auch diese Figuren anmalt.
Nein.
Dass er Computerspiele spielt. Er hat letztens ein Video gepostet, wie er so einen Computer zusammenbaut.
Der bessere Mann spielt Computerspiele.
Was er geschafft hat, ist, er hat beide Seiten vereint. Alle Frauen stehen auf ihn, weil er gut aussieht, weil er muskulös ist, weil er lustig ist und charmant.
Ich glaube, es ist, ja.
Und alle Nerds und alle Männer, die eigentlich überhaupt nicht in dieses Bild passen, stehen auch auf ihn. Also er hat zwei Seiten, er hat die perfekte Followerschaft geschaffen. Oder er hat Menschen, die auf Attraktivität stehen, auf Äußerlichkeiten, auf vielleicht auch auf charmante Männer oder Menschen. Und er hat diese ganze Nerd-Fraktion auf seine Seite
gesetzt. Und noch mehr Frauen, weil es gibt nichts, worauf Frauen mehr stehen als Authentizität.
Genau, das ist nämlich doch das Nächste.
Das ist das Krasse, der abgefuckte Scheiß, weißt du, was du irgendwann für dich realisierst. Und das Problem ist, du kannst das auch nicht machen. Du kannst nicht authentisch sein für Frauen, weil es dann keine Authentizität mehr ist.
Ja.
Das ist das große Problem. Wenn du anfängst zu sagen, oh ja, es ist Authentizität, worauf Frauen stehen, jetzt bin ich mal richtig schön authentisch.
Ja.
Das ist der beste Weg, nicht authentisch zu sein.
Habe ich früher gemacht. Ich habe früher gesagt, hey, ich gehe zum Sport, ich lese viel und wir haben ein Boot und fahren Wakeboard. Das waren so für mich ein paar Säulen, die ich aufgemacht habe. So dieses typische Tinder-Profil. Nur helle Seiten, nur tolle Seiten, auf die alle stehen. Und diese, wie du hast es sehr gut formuliert, authentisch sein für Frauen, das funktioniert überhaupt nicht.
Wie würde das denn aussehen in deinem Modell? Dann könntest du ja folgende drei Dinge sagen. Du, mein liebstes Hobby ist im Moment Bimsen, weil ich bin ein 18-jähriger, chronisch untervögelter Gamer. Am liebsten würde ich Beyoncé bimsen.
Ja.
Aber weil die gerade nicht zur Verfügung ist und mit Jay-Z rummacht, bist du an meiner zweiten Stelle und füllst alles aus, was ich in dem Moment brauchen würde.
Das ist die Authentizität?
Nee, das ist Neediness. Das ist Bedürftigkeit. Authentizität wäre, darum bist du an meiner dritten Stelle der Aufzählung und ich hätte richtig Lust, mit dir zu schlafen.
Okay, es geht wieder nur um Sex.
Nein, wenn es jetzt nur um Sex gehen würde. Was ist Authentizität für dich?
Ja, das, was wir gerade besprochen haben, dass man zu den Dingen steht, auf die man steht. Und wenn es was ist, wo man eigentlich sagt, hey, das darf ich niemandem erzählen, weil es eigentlich ein Hobby ist oder eine Eigenschaft von mir oder auch eine, vielleicht sollte man es nicht beim ersten Date machen, aber auch das oder auch eine Vorliebe beim Sex, die nicht unbedingt der Norm entspricht, in Anführungszeichen, dazu zu stehen. Und wenn man dann auf jemanden trifft, der sagt, oh nee, kann ich gar nicht mit leben, hat man zumindest da auch einen Filter und für sich klar gemacht, diese Person passt dann halt nicht zu mir. Aber was mich mal interessieren würde, was ist denn deine größte Scham?
Also es war eine Zeit lang meine größte Scham, ungeplant Vater zu werden.
Wirklich?
Ja, aber hallo.
Wirklich?
Es ist nur was Assis machen. Es ist wirklich was für Assi-Familien. Und damit war ich Assi. Und ich hatte früher schon immer das Thema, unser Garten war nicht so ordentlich wie die anderen Gärten, dass ich der Assi in der Straße bin.
Ja.
Und ich war ja immer der von meiner Schwester die Klamotten tragen musste. Mehr Assi geht nicht.
Also,
ging bei uns zumindest nicht.
Und da, du ja immer sagst, man muss in die Angst gehen, hast du dieses Feld auf jeden Fall beackert.
Ja, guck mal, auch da wieder. Ne? Das Leben hat mich in Situationen getrieben, wo ich meine ganzen Urteile über mich selbst Stück für Stück immer mehr abschütteln kann und authentisch werden kann. Also da bin ich auch mega dankbar für, dass ich, also ich sag jetzt nicht Universum, schick mir noch mehr dieser Momente bitte, damit ich noch authentischer werden kann. Meine größte Scham im Moment ist, dass ich es nicht immer anderen Menschen gönne und das ist meine Kategorisierung, besser zu sein.
Als du?
Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss immer der Beste sein.
Aber es geht doch gar nicht.
Ich versuche es trotzdem.
Wie verhältst du dich denn, wenn du auf jemanden triffst, wo du merkst, der ist besser als du?
Ich versuche den so lange zu prüfen, in all den Lebenskategorien, die er hat, bis ich was finde, dass er auf gar keinen Fall besser ist. Und dann gibt es so eine Gesamtrechnung.
Die überhaupt nicht aufgeht.
Die kann nicht aufgehen.
Weil er nur in dem einen Punkt schlechter ist und allen anderen Punkten angeblich anscheinend besser.
Es ist so manchmal denn so, bei manchen Leuten denke ich mir, das kann doch jetzt nicht sein. Wow, alter Schwede. Und dann nehme ich die für mich auseinander und ich teste die auch meistens. Und das ist manchmal ganz schön fies.
Ja. Ich glaube übrigens nicht daran, dass man der Beste sein kann. In irgendeiner
Sache? Also es gibt doch Weltmeister.
Natürlich. Aber ich glaube, es ist nicht möglich, dass du in allen Dingen...
Ja, ich weiß, was du meinst. Shaquille O'Neal war der dominanteste Basketballspieler aller Zeiten.
Ja.
Aber er hatte wahnsinnig ungepflegte Füße. Meinst du sowas?
Ja, genau, sowas meine ich.
Ich schäme mich dafür auch richtig und ich weiß nicht, warum ich das mache. Es ist auf der einen Seite ein Motor, aber ich würde gern manchmal, dass mein Motor auch wohlwollender ist. Also ich sag's auch dir, ich wüsste nicht, ob ich's, obwohl du so ein wichtiger Mensch bist, also eine Seite von mir möchte es dir gönnen und eine andere Seite ist da, die wüsste nicht, ob es dir gönnen könnte, wenn du... Ich meine, du bist mit einer schönen Frau zusammen, aber wenn du mit einer Frau zusammen wärst, die ich total begehren würde, wenn du Kinder hast, du hast tolle Kinder.
Die du total begehren würdest.
Das würde ich dir niemals gönnen. wenn du das Haus hättest, wo ich drin wohnen möchte. Also wenn du all das hättest, was ich mir für meine Idealversion von mir selbst vorstelle, ich wüsste nicht, ob da nicht noch ein Restgefühl wäre von, irgendwie kann ich dir das nicht gönnen. Ey, und das ist mir mega, mega peinlich und schambehaftet.
Aber gibt es das denn? Gibt es einen Blick, den du hast, die Person hat all das, was ich haben will? Also das hat sich bei mir nämlich komplett verändert. Es gibt für mich keine Person mehr oder irgendwas, was ich haben will, was jemand anders hat. Weil alles, was ich haben will, kann ich mir selber erschaffen und habe ich mir auch erschaffen. Und da geht es gar nicht um Konsumgüter, oder den eigenen Wohnraum, sondern, ja, das ist die Urform des Neids. Aber was habe ich denn davon, wenn ich dann das habe, was der andere hat oder besser hat? Also wenn ich mich versuche, an dem zu messen, komme ich ja selber nicht mehr voran.
Ich weiß, dass es nichts Gesundes ist. Also ich kann dir, wenn irgendjemand mit einem krass fetten Auto an mir vorbeifährt, denkt eine Seite in mir, ey, Was für ein ekliger Vollwichser. Wir leben hier mit begrenzten Ressourcen und du meinst, eine Karre fahren zu müssen, die 25 Liter verbraucht? Hm. Merkst du dich noch? Was musst du für einen kleinen Schwanz haben? Hm. Und eine andere Seite sagte mir, ey, geiles Auto. Hätte ich auch ein bisschen Bock drauf. Genauso mit einer teuren Uhr. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine richtig teure Uhr zu tragen.
Wie fühlt
es sich
an?
Na, ich kann nicht abstreiten, dass es sich in dem Moment ein bisschen geil anfühlt.
Echt, ja?
Ja, und schamhaft bei mir. Und ey, nur weil ich ein Thema damit habe, fühlt es sich komisch an für mich, eine teure Uhr zu tragen. Wenn ich kein Thema damit hätte, eine fette Uhr zu tragen, dann bräuchte ich auch nicht bei anderen sagen, ey, wer eine Rolli trägt, der hat auf jeden Fall keinen Geschmack.
Ja.
Weil für mich, und das habe ich auch von meinem Vater, hat immer gesagt, wer teure Uhren trägt und eine Rolex, der zeigt, dass er auf jeden Fall keinen Geschmack hat. Und ey, ich muss zu meinem Vater sagen und auch zu mir selbst, der diesen Glaubenssatz übernommen hat, ich habe ein Thema damit. Vielleicht würde ich selber gerne eine Rolex tragen, was auch immer. Mhm. Ich kann es mir aber nicht vorstellen für mich.
Nee, ich auch nicht.
Ich mag die Uhren optisch auch nicht, tatsächlich nicht.
Nee.
Und doch muss ich mich fragen, wenn das immer wieder ein Reibungspunkt in meinem Leben ist, immer mal wieder, wenn ich mir denke, was musst du deine prollige Uhr ins Bild halten bei Instagram? Schieb die weg und zeig deine hässliche Visage.
Die will auch keiner sehen.
Nein, also ich meine, das ist ja auch ziemlich negativ, was ich gerade sage. Ja. Und abwertend. Warum muss ich so einen Menschen überhaupt abwerten und fühl da eine Energie, wenn ich da kein Thema mit habe? Hm. Also dich tangiert es ja null, oder?
Hm. Ja, nee. Genau. Ich würde Rolex, glaube ich, auch gar nicht erkennen. Doch, doch, würde ich.
Das ist das Schöne an der Rolex, das ist ein Statussymbol, was jeder erkennt. Darum ist es ja auch so ein großes Statussymbol. Das ist das Statussymbol für alle, weil es jeder erkennt. Es macht keinem Spaß, eine richtig teure Uhr zu tragen. Dann bist du schon Step 2 oder 3, eine richtig teure Uhr zu tragen, die keiner erkennt. Das macht gar nicht so einen Spaß.
Also, was bei mir passiert, wenn ich auf Personen treffe, denen Statussymbole extrem wichtig sind und die sich darüber auch profilieren, dass ich sie so lange nicht ernst nehme, bis sie sich als Mensch zeigen. Und dann fange ich an, sie ernst zu nehmen. Also wenn ich in einem oberflächlichen Gespräch mit so einer Person bin und das so ein Smalltalk ist und man sich irgendwie über Dinge unterhält, investiere ich in dieses Gespräch so lange nichts, bis ich merke, dass der an mir als Mensch interessiert ist. Wenn er nicht an mir als Mensch interessiert ist, dann kriegt er von mir das zurück, was er auch selber als Person darstellt, nämlich Oberflächlichkeit.
Und könntest du ihm nicht vorher das Geschenk der Menschlichkeit machen?
Mache ich, glaube ich, in dem, wie ich bin. Also das widerspricht sich ein bisschen. Ich bin dem gegenüber der Person sehr offen und zeige weder meine Stärken noch meine Schwächen, sondern bin einfach, wie ich bin. Und in dem Moment, wo ich merke, hey, hier ist eine Fassade vor dir, die dir was vorspielen will und du kommst da nicht durch, also ich komme da nicht durch diese Fassade, sondern das bleibt bestehen, dann ziehe ich mich zurück und biete dem auch nur eine gewisse Form der Fassade an, die dann trotzdem immer noch ich bin. Aber das Thema ist dann für mich eigentlich ziemlich schnell erledigt. Ich brauche dann auch nicht weiter mit Zeit investieren. Und dann muss derjenige von sich, also wenn der dann Interesse an mir hat und vielleicht mit mir Zeit verbringen will oder was auch immer, dann muss er von sich kommen. Das führt übrigens zum Einsiedlerkrebs-Dasein.
Ich wollte gerade fragen, wie erfolgreich die Strategie ist. Manchmal sehe ich auch Leute auf Instagram, ich bin selten auf Instagram, aber wenn, dann
manchmal. Dann auf Instagram.
Dann auf Instagram. Checkt unser Profil, beste. Manchmal gibt es da Leute mit so 600.000, 700.000 Followern. Und wenn die Videos machen, das sieht so nebenbei aus. Ich meine, wir machen auch unsere Videos so nebenbei. Ja. Also wir geben uns nie große Mühe, aber das liegt einfach in der Natur der Sache. Und dann denke ich mir so, wow, ey, alter Schwede. Es gibt ein paar Leute, die ich wirklich respektiere für ihre Arbeit, für das, was sie machen. Trotzdem ist da so ein bisschen so Neid.
Echt?
Ja, es ist jetzt nicht Neid, dass ich mir denke, ich wäre gerne in deinem Leben, weil dann sehe ich Aspekte, wo ich denke, ja, dafür würde ich mit deiner Freundin nicht gerne zusammen sein. Aber trotzdem finde ich diese herzliche, das finde ich auch bei dir. Ich finde diese, vielleicht ist Neid ein bisschen viel gesagt, ich wünsche es mir als Qualität in meinem Leben. Diese
Instagram-Videos, die einfach nur so nebenbei aufgenommen wurden.
Herzliche Beziehung, die du mit deiner Freundin führst. Mhm. Menschen zu haben, auf denen du dich verlassen kannst. Also, der deinen Rücken hat.
Ja. Das macht schon eine Menge aus, denke ich. Auch für innere Ruhe. Und auch in sich selbst und auch zu sich selbst zu finden, mehr und mehr. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich immer wieder selbst testen muss, in Dates, im Kennenlernprozessen, trotz aller Authentizität immer wieder auch die beste Version seiner selbst darstellen muss, weil man will ja am Ende zum Ziel kommen. Es funktioniert ja leider nicht nur über Authentizität. Man muss ja auch immer die beste Version seiner selbst darstellen. Leider.
Nein.
Würdest du sagen, wenn du dich
diese datest, Malfigur, wo du diese kleinen, schäbigen Scheißfiguren anmalst, ist eine richtige Kackversion von dir. Und das Problem ist, eine Sache, aber ich will mit dir eine kleine Übung machen.
Bitte.
Atme mal ein, atme mal aus und behalt das bei. Okay, wir waren gerade bei diesem authentisch sein oder nicht authentisch sein, ne? Dass du mehr und mehr die Ruhe gefunden hast, dich nicht mehr verbiegen zu wollen für irgendjemanden, macht dich ja zu dieser Person, die du bist.
Ja.
Die ein Standing hat, wenn du im Raum kommst, die, ich würde sich nicht sagen, dass du dir die Aufmerksamkeit holst, wenn du in einen Raum kommst. Mm-mm. Aber auch nicht jemand, wo man denkt, war der jetzt anwesend oder war er nicht anwesend? So eine Person gibt es ja auch, die so, war der überhaupt auf der Party?
So war ich früher. Ich wollte immer nie gesehen werden. Gar nicht. Ich wollte so ein Schatten sein. Ich wollte auch nicht mit jemandem sprechen. Ich wollte einfach nur da sein, irgendwo in der Ecke sitzen, das aufsaugen. Lurker, sagt man dazu auch, in Foren. Ich bin Lurker. Und wieder verschwinden am Abend.
Warum denn?
Ich wollte teilhaben, aber nicht dabei sein.
Und ich wollte immer der sein, der so in der Mitte steht und danst, aber dann sich nicht selber von außen tanzen sehen wollte. Mhm. Ist Tanzen bei dir mit Scham behaftet, wenn du keinen Alkohol getrunken hast?
Ja, schon. Mittlerweile auch wieder mehr, weil ich lange nicht getanzt habe, aus Gründen, wie wir alle wissen.
Und damit meine ich nicht irgendwie Kinder mit Kindern tanzen.
Nee, nee, so. Aber auch selbst da, deswegen sage ich selbst da, ich habe letztens mit meinem Sohn getanzt und dachte so, oh, ich fühle mich hier gar nicht so wohl in meinem Körper bei den Bewegungen, die ich hier zu so einem modernen Lied mache. Das war jetzt nicht irgendein so Kinderlied. Da dachte ich,
oh, modernes Lied, ey, ganz ehrlich.
Naja, oder
da weißt du, dass du ins Museum gehörst, wenn du so eine Begrifflichkeit
benutzt. Sorry, ein Lied, was gerade irgendwie aktuell ist und nicht ein Kinderlied. Darum wollte ich eigentlich
hinaus. Modernes Lied.
Und da dachte ich so, oh Gott, wenn ich jetzt beobachtet werden würde von außen auf einer Party oder einer Disco, ich glaube, ich würde mich gar nicht wohlfühlen. Und das war früher nicht so. Aber das liegt auch daran, dass ich, wo ich viel feiern war, irgendein einen Tanz entwickelt habe, wo ich mich wohlgefühlt habe. Also in Bewegungsmustern, wo ich sage, okay, das passt zu mir.
Tanzen ist aber was Komisches.
Das machen, glaube ich, auch alle. Alle bewegen sich, haben irgendwelche Muster, in denen sie sich bewegen, wo sie sich wohlfühlen. Und dann fühlen sie sich sicher. Und wenn man den anguckt, sagt man, okay, der kann tanzen. Das ist dann der Satz.
Ja, aber du musst mal dieses Bewegungsmuster wegnehmen, was jemand für sich adaptiert hat in seinem Tanz und sag mal, beweg dich mal ganz frei zur Musik, wie du es jetzt in diesem Moment spürst.
Und dann sieht's komisch aus. Dann erinnere ich mich an deinen Vater, an unserem Festival vor 2 Jahren, wie der getanzt hat.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, okay, er fühlt sich wohl.
Stimmt, mein Vater ist so jemand, der tanzt, der fühlt einfach nur die Musik, die strömt in seinem Körper und die macht irgendwas, die bringt, die lässt die Peitsche knallen und bringt den Körper in Bewegung. Aber ich glaube, es war auch für ihn eine Evolutionsstufe, so zu tanzen.
Ich glaube auch.
Es ist ein sehr einsames Leben mit diesem Tanzstil.
Man braucht auch viel Platz.
Aber keine Ahnung, also die Aufmerksamkeit hat man auf jeden Fall auf sich. Ja, ist krass, ne? Wie man sein ganzes Leben lang, du bist vielleicht schon einen Step weiter. Ich hasse das Wort weiter.
Glaube ich nicht. Das ist, was ich vorhin versucht habe, kurz anzudeuten. Ich glaube, es gibt nicht den wirklichen Vergleich zu sagen,
ey,
ich
bin puncto Authentizität, vielleicht.
Vielleicht, aber
wo würdest du sagen, bin ich authentischer als du?
Guck mal, das ist in der Öffentlichkeit. Also wenn du dich präsentieren musst und
weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es einfach besser gelernt habe und schon viel länger mache. Also
ja, aber trotzdem fällt es dir da auf jeden Fall einfacher. Mir fällt es extrem schwer, da so zu sein, wie ich eigentlich bin.
Ja,
und es kommt erst.
Du meinst auch einer bestimmten Erwartungshaltung der Menschen zu entsprechen.
Genau.
Also klar, ne, wenn die Leute kommen und wir haben eine Tour zusammen und die sagen, okay, wir wollen uns das angucken, aber ich werde automatisch aufgeputscht, wenn ich weiß, da kommen, weiß nicht, 1000 Leute und die wollen das sehen. Mich feuert jeder Einzelne an, der im Publikum sitzt. By the way, die Tour ist auf nächstes Jahr verlegt. Ja. Die Daten posten wir jetzt hier bei Instagram. Und die neuen Tourdaten gibt es auch auf unserer Webseite www.bestefreundinnen.de. Es sind eigentlich alle Städte wieder dabei. Aber die Leute kommen, um eine Stimmung einzufangen. Ne? Du gehst ja irgendwo hin auf ein Konzert, auf eine Veranstaltung, auf ein Comedy-Event, um eine Stimmung einzufangen. Wir machen alles für unsere Emotionen. Also wir machen alles. Wir gehen uns ein fucking Auto kaufen, was viel zu teuer ist, weil wir denken, wir haben eine gute Emotion dabei. Mhm. wir kaufen uns irgendein Essen, weil wir dann eine bestimmte Emotion verspüren. Menschen gehen im Puff, weil sie eine Emotion bzw. eine sexuelle Erregung fühlen. Das ist keine Emotion, aber...
Okay.
Kurz mal raus aus der Emotion und rein in die sexuelle Erregung. Eigentlich machen wir alles für irgendwelche Gefühle, die wir spüren. Also so Gefühle und Erregungszustände. Mhm. Das ist der Motor von Menschen.
Ja.
Und natürlich weiß ich, dass die Menschen kommen, um eine bestimmte Erregung oder ein bestimmtes Gefühl zu fühlen. Und da gibt es auch eine Erwartungshaltung an mich selber. Aber ich bin eh so aufgeputscht, weil ich mir denke, geil, ey.
Aber auch sehr authentisch. Also klar ist es in gewisser Form auch eine Show, in Anführungszeichen. Aber ich erlebe dich auf der Bühne eigentlich auch so, wie du im Alltag bist. Manchmal mehr
anstrengend.
Manchmal mehr, als wenn du im Alltag eine Rolle spielst, die du nicht bist.
Wann war das letzte Mal?
Es immer wieder mal gibt so Momente, wo du dich selbst darstellst und es gar nicht notwendig ist. Zum Beispiel, wenn ich dich im beruflichen Kontext erlebt habe. Denke ich mir, ist doch gar nicht notwendig, jetzt hier so dick aufzutragen. Das brauchen die doch gar nicht. Das wissen die doch eh. Oder das transportiert sich auch automatisch. Das ist, ja, wäre nicht notwendig.
Ich merke das manchmal gar nicht so, dass ich so das Buttermesser nehme und dann die Butter da aufstrage. Und
mein Bruder hat mal gesagt, umso mehr Butter, umso besser schmeckt's. Und ich dachte mal nur, als ich seine Brötchen gesehen habe.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Leuten irgendwas verspreche, was ich nicht halten kann. Aber ich mache manchmal die Messlatte ganz schön hoch, weil ich sehr viel sage, was es kann.
Ja. Und das passiert zum Beispiel bei der Tour nicht. Da gibt es so Facetten, wo du rausspringst aus deiner Persona und dann übertreibst. Aber eigentlich kriegt man da schon einen sehr guten Eindruck davon, wie du wirklich bist. Wobei, und ich habe das Gefühl, bei mir dauert es manchmal, dann erlebt man das bei mir auch, aber ich verstecke mich schon sehr auf der Bühne.
Auch nicht mehr so.
Nee, auch nicht mehr so, aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied. Es ist so wie das Tanzen, das ist eine gute Analogie, ja. So wie das Tanzen, wenn man sich so bewegen würde, wie die Musik einen treibt. So ist es bei mir auf der Bühne. Ich bin nicht ganz so, wie ich mich im Alltag treiben lasse.
Hast du eine Art von Person, eine Art von Mensch, die eine Rolle einnimmt, mit der du am meisten Schwierigkeiten hast?
Ja, auf jeden Fall. Das sind extrem extrovertierte und narzisstische Menschen. Davon ertrage ich nicht zu viele. Um nicht zu sagen, nur maximal eine in meinem Leben.
Du Arschloch.
Doch, aber das ist es.
Würdest du sagen, ich bin narzisstisch?
Nein, aber das ist deswegen. Sonst würde es nicht funktionieren. Also es gibt Menschen, wo...
Habe ich Tendenzen dazu?
Manchmal ja.
Okay.
Obwohl wir letztens eine Hörermail bekommen haben von einer Hörerin, die geschrieben hat, ich kenne dich, du bist kein Narzisst, du bist viel zu selbstreflektiert, als dass du ein
Selbstreflektierter bist. Das ist eine Methode von Narzissten, um nicht narzisstisch zu wirken. Genau. Bitte.
Das ist also,
easy catch für Narzissten.
Mich nerven Menschen, die was transportieren, was sie eigentlich nicht sind. Und deswegen, wir hatten ganz am Anfang der Folge die Frage, ob diese ganzen Coaches, die auf Instagram und überall rumschwirren, ob ich denen was abgewinnen kann. Und bei fast allen habe ich immer das Gefühl, es geht hier nicht um die Leute, die die beeinflussen wollen, sondern es geht um sie in erster Linie. Dass sie ein gutes Gefühl bekommen dafür, dass sie das schaffen, was sie schaffen. Und das kann auch ein guter Motor sein. Aber für mich persönlich ist es nicht das, was ich folge und was ich selber für gut empfinde. Und auch selber kann ich dem nicht viel abgewinnen. Und da gibt es so viele von und ich frage mich, wer folgt diesen Menschen und ich will diese Leute auch nicht verurteilen, weil man soll sich auch das nehmen, was einem Moment was bringt und wenn das die Person ist, bitte,
go for it. Ganz ehrlich, ich glaube, fast jeder Mensch kann seinen Werkzeugkoffer aufklappen und hat ein, zwei wichtige Tools da drin und so sehe ich es einfach nur, dass du dir ein, zwei wichtige Werkzeuge rausnimmst und sagst, ey, das ist das, was du mir zu geben hast, du bist nicht mein Gott.
Ja. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn es mit sehr, sehr viel Geld verknüpft ist, also wenn man für so ein Seminar sehr, sehr viel Geld zahlen.
Ja, aber warum?
Weil ich das nicht im Verhältnis sehe. Wenn jemand, weiß nicht, 1.000 Euro für einen Seminartag nimmt und da kommen 500 Leute, stehe ich das für mich nicht im Verhältnis.
Dann macht er 500.000 Euro. Reden wir über Tony Robbins?
Vielleicht, es gibt auch noch Deutsche, die vielleicht nicht ganz so viel nehmen, aber ähnlich.
Weil sie es nicht können, weil sie dann ihre Seminare nicht vollkriegen würden.
Doch, die kriegen ihre Seminare
voll. Ja, aber nicht für 500 Tacken oder 1.000 Tacken.
Naja, nicht so viel, aber auch sehr unverhältnismäßig.
Aber guck mal, wir versuchen unsere Tour immer sehr, sehr günstig zu halten. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ist es nicht eigentlich auch ein Zeichen von Qualität, dass du sagst, hey, wenn ihr zu unserer Tour kommen wollt, müsst ihr 80 Euro pro Karte zahlen? Oder ist es einfach nur asozial?
Asozial.
Warum? Dann schaffst du auf jeden Fall eine Selektion, dass dann nur die Leute kommen können, die sich's leisten wollen.
Genau, du schaffst eine Selektion Und wenn es im Verhältnis steht, also bei einem Musikkünstler, der mit seiner Band rumreist und viel Equipment dabei hat, muss es teurer sein.
Das ja, also der absolut. Muss auch mehr verdienen dann am genau. Ende, meinst du?
Klar. Na, da muss die ganze Band ja am Ende mit
aber verdienen. Der könnte es auch safe günstiger machen. Da darf der dann mehr verdienen?
Es muss im Verhältnis stehen. Also ich habe kein Problem damit, wenn eine Veranstaltung 250 Euro kostet, wenn es für mich im Verhältnis steht. Aber ja, wenn aber eine Einzelperson für ein Seminar, wo, weiß ich nicht, 1000 Leute kommen, sage ich mal als Beispiel, 250 Euro pro Person nimmt, kann man ja immer sagen, ja gut, das ist seine Lebenserfahrung und alles andere. Aber ist es dann wirklich der Mehrwert, dass ich für so einen Abend 250 Euro berappen muss? Ich kann das nicht nachvollziehen. Und es kommt natürlich, ich bin auch natürlich verdorben durch das, was wir machen. Wir haben auch Menschen kennengelernt in dem Kontext. Und die dann persönlich zu erleben und eigentlich zu sehen, dass es knallharte Geschäftsmänner sind und es nicht wirklich um die Sache geht, sondern am Ende ums Geld verdienen.
Aber was ist daran so verwerflich? Also weil, es ist doch deren Struggle, den die haben. Also guck mal, wenn eine Seite das Glück hat zu sagen, hey, wir machen das der Sache wegen, ist das so? Ich sehe das so, wenn die Leute bereit sind, 500 Euro für irgendeinen Guru zu zahlen oder 1000 Euro oder 5000 Euro, weil sie ihm zutrauen, die Erfahrung machen zu können, die sie machen möchten für den nächsten Step oder für was auch immer das Heilsversprechen ist und sie das machen möchten, dann haben sie zumindest eine Erfahrung sicher, wenn nicht sogar noch eine geile Erfahrung, hey, der war sein Geld nicht wert und ich habe mich täuschen lassen und ich habe der Illusion geglaubt und die andere Erfahrung wäre, ey, es war genau sein Geld wert oder hey, war vielleicht nicht so sein Geld wert. Aber wenn die Leute die Energie aufbringen und Geld ist ja nichts anderes als gespeicherte Energie, zu sagen, wir wollen das für mich und ich möchte dieses Geld einsetzen. Das ist genauso, als ob du einen scheiß Gucci-Schal für 270 Euro kaufst, der in der Produktion 3 Euro kostet. Ja. Bist du bereit für das Gefühl, Geld auszugeben?
Genau, das ist eigentlich genau das Gleiche. Also
ja.
Es ist die Rolex am Arm.
Es ist die Rolex, es ist das Konzerterlebnis, es ist das Gucci-Tuch.
Und muss es nicht im Verhältnis stehen? Also wenn du bei deinen Klamotten...
Steht ein scheiß Gucci-Tuch im Verhältnis?
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber
die kaufst Leute du dir kaufen ein Gucci-Tuch? Ja, genau. Aber das ist ja genau, da
schützt du ja mein Argument. Verhältnis ist so, mein Verhältnis ist ein anderes und ein dritter hat ein neues Verhältnis, aber alle drei Verhältnisse sind doch für diese Person korrekt. Und wenn jemand so im Mangel ist, aus meiner Sicht im Mangel, da habe ich eine Wertung drauf, das ist wieder das teure Uhrenphänomen, dass er irgendwo herkommt, wo er sich nie angenommen gefühlt hat, ne? Und meint, er müsste dazugehören und das muss er mit einem bestimmten Status machen, dann ist das auch in Ordnung, dann ist es die Welt, in der er gerade lebt.
Genau, und du hattest mich um meine persönliche Einschätzung gefragt und für mich ist es sehr schwer, persönlich das nachzuvollziehen. Und
für mich überhaupt nicht.
Okay, also du würdest so ein Seminar buchen?
Nope. Aber für mich ist es nicht schwer, das nachzuvollziehen. Für mich ist nicht schwer, warum Leute
mit
800 Euro Schuhen rumlaufen.
Ich kann verstehen, warum Leute das machen. Für mich persönlich, ich kann es nicht für mich nachvollziehen. Also ich würde es für mich in mein Leben nicht integrieren. Und demnach kann ich so einen Leuten auch nicht viel abgewinnen. Und demnach kann ich auch schwer rechtfertigen, wenn mich jemand fragt, der sagt, hey, ich habe den oder den gefunden, finde ich total geil, ich würde gerne auf seinem Seminar, kostet aber 500 Euro, was sagst du? Würdest du es machen? Würde ich dem aus meiner persönlichen Sicht auch sagen, hey klar, wenn du es machen willst für dich, gib das Geld aus. Ich persönlich würde es niemals machen, weil ich Schwachsinn empfinde, so viel Geld für sowas auszugeben. Und das wäre dann meine persönliche Einschätzung für mich. Und derjenige, der das macht, würde ich sagen, okay, go for it, mach es. Gerne.
Und die Person, die das Geld ausgeben will, das ist ein authentischer Ausdruck, wie die Person ihre Energie aufwenden möchte.
Ja.
Und weißt du, was das Schönste ist? Ich habe das mal zu meinem Vater gesagt und mein Vater sagt es immer wieder zu mir zurück. Du kannst nicht authentisch sein. Mhm. Weil selbst wenn du das Gefühl von dir hast, du hast mal nicht authentisch reagiert auf was, das war der authentische Ausdruck deiner selbst in dem Moment.
Ja.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.